Ja, vielleicht gibt es auch Flyer von eurer Arbeit. Gibt es Flyer oder irgendwelche Rundbriefe oder sowas? No? Okay. Gut, das kriegen wir auch so hin. Schön, ihr Lieben. Ich darf ein paar Worte mit euch teilen, ein paar Gedanken, die mir auf dem Herzen liegen heute Morgen. Ich möchte über die Herrlichkeit Gottes sprechen. Schon mal gehört?
Ja.
Okay. Die Frage ist immer nur, was stellt man sich darunter vor, gell? Was stellt man sich vor? Ich möchte es anhand von ein paar wenigen Beispielen mit euch teilen und starte mit einem Wort aus Johannes 17, dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, dem Gebet, das Jesus auf dieser Erde zu seinem Vater gesandt hat. Und das war ja kurz bevor er gefangen genommen wurde und sein Leben als Opfer für diese Welt gegeben hat, damit wir alle Menschen von früher, von der alttestamentlichen Zeit bis zu der Zeit, wo er wiederkommen wird, dass sie Errettung erfahren können durch seinen Tod am Kreuz, weil das eigentlich unsere Strafe gewesen wäre. Er hat sie für uns getragen. So, also, und er wusste diese Dinge, da kommen wir gleich drauf. Und er betet in diesem Abschnitt, Kapitel 17, das Gebet für uns, auch für uns. Ich sage mal ganz bewusst, auch für uns in heutiger Zeit, hier für uns, die wir hier sind. In Vers 20 heißt es dort, ich bitte nicht nur für diese allein, für seine Jünger, ist dort die Rede, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also wir haben sein Wort gehört von Jüngern, die Jesus nachgefolgt sind und wir, die wir gläubig geworden sind, für uns betet Jesus hier dieses Gebet mit. Und dann sagt er, ab Vers 22, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Haben wir es verstanden? Jesus sagt zu seinem Vater, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Was bedeutet das für uns? Als Kinder Gottes, als Erlöste durch Jesus Christus, habe ich Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Ich glaube, dass wir selbst als Kinder Gottes, die wir ihm auch schon lange nachfolgen, uns dessen oft gar nicht bewusst sind. Und wir haben offensichtlich auch eine Vorstellung davon, wie das aussehen müsste, die nicht dem entspricht, was wir haben, oder? Jesus sagt, du hast diese Herrlichkeit. Als ein erlöstes Kind, das durch das Blut Jesu Christi und das Opfer am Kreuz Jesu errettet ist, hast du von der Herrlichkeit Gottes Anteil empfangen. Ich habe sie ihnen gegeben. Und dann sagt er auch einen Grund, nämlich, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Wow. Vielleicht fallen dir am einen oder anderen gleich mal irgendwelche Dinge ein, wo du merkst, mit wem du nicht eins bist, oder? Wo es irgendwie nicht so passt. Aber dazu hat Gott die Herrlichkeit durch Jesus, durch seine Jünger und Nachfolger in uns hineingelegt. Und das ist etwas, was wir nur im Glauben und durch Gottes Gnade und Verstehen empfangen können und auch leben können. Und dann sagt er weiter, ich habe ihnen und du mir, ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen. Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass da ein Wachstumsprozess stattfindet, ja? Also er hat die Einheit gegeben, so wie der Vater mit dem Sohn, so wir mit ihm und untereinander und das darf wachsen und zunehmen. Der Same ist da, wir dürfen ihn wachsen und gedeihen lassen. Und das hat noch einen Grund, nämlich, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, sagt Jesus. Und sie liebst gleich, wie du mich liebst. Stell dir mal vor, Gott, der Vater im Himmel, er liebt dich so sehr, wie er Jesus geliebt hat und liebt. Er liebt, weil er Liebe ist. Gott ist Liebe. Und das soll der Welt vermittelt werden durch unser Leben. Was ist das für eine Berufung? Da wird die Herrlichkeit Gottes an uns und durch uns sichtbar. Und dann sagt der Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Wo ist Jesus gerade? Wo will er wohl, dass wir sein werden? Im Himmel. Jawohl. Manchmal sind wir so gut mit der Erde hier verwurzelt, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Und je besser es uns geht in den äußeren Dingen, desto schwieriger ist es manchmal, sich das vorzustellen. Gell? Ich glaube, je mehr Not man hat, je mehr man in Probleme in dieser Welt hineinkommt, je mehr sehnt man sich nach dieser himmlischen Heimat. Aber ich glaube auch uns, die es uns gut geht, die wir an vielen Stellen noch im Überfluss leben, die wir über nichts zu klagen hätten, im Grunde genommen, ja, im Vergleich zu den meisten Menschen auf dieser Welt, wenn wir auch nur einen Bruchteil von dem wirklich verstehen würden, was es bedeutet, im Himmel zu sein, was das bedeutet, dann würden wir alle sagen, goodbye world, ciao, ich bin dann mal weg, ich habe ein besseres Zuhause. Und wisst ihr was, wir sind alle auf der Durchreise. Niemand ist hier zu Hause. Wir haben eine Heimat im Himmel durch unseren Herrn Jesus Christus. Vater, ich will, dass die auch bei mir seien, die du mir gegeben hast. Und jetzt wieder, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Also er will, dass wir seine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Okay. Jesus, er hat die Herrlichkeit des Vaters bekommen und er hat sie weitergegeben. Und vielleicht ist es nur im Sinne eines Samens, der in uns ist, aber er möchte sich ausbreiten, wachsen und gedeihen, damit auch die Einheit in unserer Mitte mehr geschieht und vollzogen wird. Und das heißt auch, wenn einer leidet, leiden alle. Wenn einer sich freut, dann freuen sich alle. Wenn einer etwas auf dem Herzen hat, dann haben es alle mit. Und so in diesem Sinne stehen wir auch zusammen auch mit eurer Arbeit. Wir sind eine Einheit, zu der Gott uns gemacht hat. Und da will sich die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Und das ist viel mehr, als wir uns auch nur, glaube ich, im Ansatz vorstellen können. Im Kapitel 18 im Johannesbrief, im Johannesevangelium, das steht in den Versen 4 und da wird etwas, 4 bis 8, da wird etwas davon deutlich, was es bedeutet, wenn die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Und es ist nur ein ganzer Ansatz gewesen. Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, wieder neu, es wird so deutlich, wer eigentlich die Regie auf dieser Erde führt. Und es war Jesus. Selbst bei dem Punkt, als er gefangen genommen wurde von den römischen Soldaten, eine ganze Kohorte heißt es, 400 Soldaten sind da aufmarschiert, angeführt vom Judas, der ihn verraten hat. Und da lesen wir, es steht nur im Johannesevangelium, Jesus nun wusste alles, was über ihn kommen sollte. Jesus weiß alles, er ist Gott, Sohn, er ist allwissend, er wusste es vorher, der Vater hat es ihm auch noch vermittelt und natürlich war er da. Er ging hinaus und sprach zu ihnen, zu der ganzen Truppe, die da jetzt ankam. Stellt euch mal vor, selbst wenn hier 400 Leute anmarschieren würden, dann würde man sagen, was ist jetzt los? Gell? Aber er wusste schon, was auf ihn zukommt. Er ging hinaus und sagte, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Und da kommt so ein Einschub, da heißt, es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Und als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, da wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jetzt stellt euch mal vor, 400 Soldaten, die da einmarschiert sind. Und Jesus, er fragt sie, wen sucht ihr? Und dann sagt er nur, ich bin's, und sie kippen alle um und fallen zurück. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mir diese Situation vorstelle, es ist klar, wer die Regie führt. Menschlich gesehen sieht so aus, als hätte er verloren. Aber er wusste, was er zu tun hatte. Es war sein Auftrag und sein Wille, dass er am Kreuz für die Sünde der Menschheit sein Leben geben würde. Und nichts und niemand hat ihn aufgehalten. Und sie hätten ihn auch nicht aufhalten können, wenn er nicht hätte wollen. Er sagte auch zum Pilatus, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, meine Leute würden für mich kämpfen. Das kann ich glauben. Und nun fragte er wieder, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazarener. Und dann sagte er, gut, ich habe euch gesagt, dass ich's bin, dann nehmt mich mit und die, die bei mir sind, die lasst ihr gefällig laufen. Und so war es. Er hat die Macht. Er führt die Regie. Er sagt, wo es entlang geht. Herrlichkeit Gottes bedeutet, man könnte es wahrscheinlich nur eigentlich nicht wirklich beschreiben, aber so viel wie die höchste Instanz, die es überhaupt gibt. Gleichzeitig höchste Schönheit, Großartigkeit, Pracht, Reinheit, die Erhabenheit über alles, höchste und letzte Macht schlechthin. Nur ein Bruchteil von dem, was die Herrlichkeit Gottes ausmacht. Jesus hat sie uns gegeben. Und er möchte, dass wir sie leben und in Einheit miteinander umgehen und ihn verherrlichen durch das, was er uns gegeben hat, mit dem, was wir haben. Und wie haben wir es? Durch den Heiligen Geist empfangen. Es ist in uns. Lass es raus. Da sagst du, wenn ich alles rauslasse, was in mir ist, dann sieht es nicht gut aus. Ja, das mag sein. Aber das Angeld, das er dir gegeben hat, das soll wachsen. Das muss zunehmen und darf zunehmen. Und er will, dass du es fließen lässt. Das, was von ihm kommt und alles andere, was nichts taugt und nicht gut ist und natürlich noch nicht perfekt ist. Ich sage nicht, dass wir perfekt sind. Aber wir haben etwas in uns, einen Schatz in uns, der uns sagt, der Heilige Geist, hey, du hast eine Heimat im Himmel, du gehörst hier nicht hin. Aber wenn du hier noch lebst, dann hast du einen Auftrag, nämlich die Herrlichkeit Gottes zu repräsentieren in dieser Welt, damit Leute sagen, wow, was du hast, das will ich auch. Und wenn das mehr aus uns rausstrahlt und das andere, was nicht gut ist, wir einfach ihm bekennen und loslassen, dann ist er, so sagt Johannes in seinem ersten Brief, treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und dass er uns entlässt, auch aus unseren Schulden. Er will, dass wir seine Herrlichkeit in dieser Welt repräsentieren. Paulus. Der Paulus berichtet von seiner Bekehrung in der Apostelgeschichte. Eine Begegnung mit Jesus. Kapitel 26 berichtet er, es gibt auch vorher schon einen Bericht in der Apostelgeschichte. Da sagt er, dass er am helllichten Tag, Mittagssonne, ein Licht sah. Also ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll. Man könnte sich es vielleicht gar nicht vorstellen. Gell? Jetzt ist heller Sonnenschein. Stell es dir vor, sitzt in der Sonne und da geht ein Licht. Dann kommt einer mit einer Taschenlampe und du sagst, ich sehe gar nichts. Für was ist die? Funzel. Da sieht man doch nichts. Aber jetzt Jesus begegnet diesem Paulus, der verherrlichte Jesus. Und in der hellen Mittagssonne sieht Paulus ein Licht. Das muss hell sein. Er sagt in Apostelgeschichte 26, 12 und 13, als ich nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir Reisten umstrahlte. Also der Paulus sah nicht das Angesicht Gottes, aber er sah das Licht, das von ihm ausging. Und deshalb fragte er, wer bist du, Herr? Es war gleich klar, dass eine übergeordnete Macht hier sich offenbart. Wenn du am hellen Tag ein Licht siehst, dann ist es heller als alles, was du bisher gesehen hast. Und der Paulus schreibt später an den Timotheus, der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen je gesehen hat und sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Hebräer beschreibt diesen Gott auch als ein verzehrendes Feuer, heller und gewaltiger als alles, was wir uns vorstellen können. Es ist heller und heißer als die Sonne. Für uns Menschen nicht nachvollziehbar. Und dann noch ein Vers von Paulus, den er später an die Korinther schreibt, Kapitel 2. Korinther 4, 6, falls jemand mitschreibt. Da sagt er, den Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, er ist es, der in euren Herzen aufgeleuchtet ist. Das ist im Prinzip das Gleiche, das, was Jesus vorher gebetet hat, wo wir gesprochen haben. Der in euren Herzen aufgeleuchtet ist. Warum? Damit ihr die Erkenntnis des Herrn erfahrt. Man sagt ja, der Paulus hat ein bisschen kompliziert geschrieben, er war ein Theologe, ein studierter Mensch, deshalb manchmal etwas schwieriger nachzuvollziehen, hat selbst der Petrus geschrieben. Wenn man diesen Vers liest, dann heißt es, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das muss man zwei- oder dreimal lesen und dann drüber nachdenken. Deshalb bewegt das Wort Gottes. Nehmt es mit, lest es auch zu Hause nochmal. Es ist gut, über diese Dinge nachzusinnen. Paulus hat diese Herrlichkeit Gottes an sich erlebt und er weiß und bestätigt das den Glaubenden. Ihr habt diese Herrlichkeit empfangen, damit ihr seine Kraft, seine Macht, seine Schönheit erkennen könnt. Nicht nur in den sichtbaren äußeren Dingen. Ich glaube, wir sind viel zu sehr auf die äußeren sichtbaren Dinge fixiert. Aber das Sichtbare ist vergänglich. Es bleibt nicht. Ich glaube auch nicht an eine Wiederherstellung der Welt in dem Sinne, dass alles besser wird, ja? Und das, was kaputt gegangen ist, wieder aufgebaut werden muss. Das Wort Gottes sagt, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Es wird nichts bleiben von dem, was sichtbar ist. Das Sichtbare vergeht. Deshalb müssen wir auf das Unsichtbare, auf den unsichtbaren Gott schauen lernen. Und das geht nur mit dem Herzen und im Glauben und im Vertrauen auf den lebendigen Gott. Aber wenn er sich offenbart und das, was er in uns hineingelegt hat, nach außen dringt, dann wird etwas sichtbar von der Herrlichkeit Gottes. Das ist bleibend. Habt noch ein bisschen? Geht's noch? Noch ein Blick zurück ins Alte Testament. Da wird es auch sehr schön beschrieben. Und dann habe ich noch ein paar Fragen an uns. 2. Mose 33. Mose, wohlgemerkt ein Mann Gottes, von dem es auch heißt, dass Gott mit ihm von Angesicht zu Angesicht redete. Wobei er auch nicht das Angesicht Gottes im wahrhaftigsten Sinne gesehen haben kann. Weil man Gottes Angesicht nicht sehen kann und leben, so sagt auch das Wort. Es war die Geschichte, als Mose auf dem Berg war und hat die 10 Gebote empfangen. Eine Begegnung mit Gott und die Herrlichkeit Gottes gesehen hat. Und das Volk Israel, das auf ihn hätte anständig warten sollen und ihre Jobs machen, die sie halt jeden Tag so gemacht haben, die haben nichts anderes im Sinne gehabt, als einen eigenen Gott irgendwie zu kreieren, weil es ihnen zu lange gedauert hat. Die haben gesagt, ja, der Mann Mose, wer weiß, der ist da auf dem Berg und da war eine dunkle Wolke und wir wissen nicht, was mit dem passiert ist und jetzt ist er schon so lang weg. Boah, jetzt machen wir uns einen eigenen Gott. Und dann haben sie das sogenannte goldene Kalb kreiert und haben um das herum getanzt und das angebetet. Man könnte sich fast vorstellen, wie es heute wäre, wenn einer 10 Millionen gewinnen hätte und dann hopft man ums Geld rum. Oder, ja, und dann sagt, hihi, und dann geht's los. Ja. Und, oder andere, es geht auch mit Fußball oder Musik oder anderen Götzen, die man heutzutage so anbetet. Ja. Wir brauchen nicht so tun, als würde uns das nicht betreffen als Menschen heutzutage. Wir hüpfen auch um viel herum. Und Mose ist in der Fürbitte für dieses Volk und sagt, Herr, vernichte sie nicht. Wenn du die vernichtest, dann vernichte mich auch. Und Gott sagt, nein, du bist ein Mann Gottes und dich werde ich nicht vernichten. Und er fleht für das Volk und steht ein mit allem, was er hat und kann und was ihm einfällt. Und sagt, bitte lass dieses Volk nicht vergehen. Du hast doch argumentiert und sagt, du hast herausgeführt aus Ägypten, aus der Knechtschaft, Sklaverei. Wenn du sie jetzt hier in der Wüste vernichtest, was würden die anderen Völker sagen? Die würden sagen, ja guck, der hat sie bloß rausgeführt, damit er sie totschlagen können. Also war es wirklich auch nichts. Und er sagt, das kannst du nicht machen, dein Ruf steht auf dem Spiel. Und so argumentiert er mit Gott. Das ist interessant, so kann man beten. Ja. Vielleicht besser so zu beten. Aber dann muss man auch das Wort kennen. Okay, diese Geschichte also im Background. Und dann ist der Mose soweit, in Kapitel 33 finden wir diese Worte, wo es ihm auch nicht genug ist, was er erfahren hat. Und seine Begegnung mit Gott, die er bisher hatte. Und er sagt, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das war schon Moses Herzenswunsch. Und heißt, und der Herr sprach, Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und ich will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und dann sagte Gott weiter, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. In diesem Körper, den wir haben auf dieser Erde, können wir Gott nicht sehen. Wir müssen verwandelt werden. Und das wird geschehen, wenn Jesus uns zu sich ruft als seine Gemeinde. Wir werden verwandelt in einem Nu. Und dann dürfen wir ihn sehen, wie er ist. Sterbliches Fleisch kann die Gegenwart des heiligen Gottes in seiner Herrlichkeit nicht ertragen. Und immer wenn Gott ganz nahe gekommen ist, dann war es auch problematisch für alle sündhaften Verhaltensweisen, für alles, was nicht gottgerecht und gottgemäß war. Die Herrlichkeit Gottes, die der Mose erlebt hat, die war so stark, dass er, als er vom Berg runterkam und dem Volk begegnete, eine Decke vor sein Gesicht hängen musste, weil das Volk das Strahlen, das er mitgebracht hat, aus der Gegenwart Gottes nicht ertragen konnte. 2. Mose 34, 35 finden wir diese Worte. Und dann geht es weiter, dass Mose die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, gebaut hat, genau nach den Anweisungen, wie er es gehört hat von Gott dort in der Begegnung seiner Herrlichkeit. Es ist ein Spiegelbild von dem, was im Himmel ist, die Stiftshütte, später auch der Tempel. Und dann heißt es, weil alles so befolgt wurde von ihm und den Leuten, die er angeordnet hat, dass sie dieses Zelt der Begegnung mit Gott eingeweiht haben. Genau so, wie es angesagt war, mit den richtigen Leuten, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, auf die Weise, wie Gott gesagt hatte. Und als das vollendet war, und die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, eingeweiht wurde, heißt es, Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Nicht mal der Mose konnte da mehr hineingehen. Das ist ganz ähnlich, wie wir das später bei der Tempeleinweihung in Jerusalem sehen. Da heißt es, die Priester konnten wegen der Wolke nicht herzutreten und ihren Dienst verrichten. Warum nicht? Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und als Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte der Brand das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Seine Herrlichkeit geht weit über unser Fassungsvermögen hinaus. Wir können sie nur suchen. Und dazu müssen wir im totalen Gehorsam gegenüber seinen Anweisungen leben. Ich habe gesagt, ein paar Fragen zum Abschluss. Er kommt auf seine Art und zu seiner Zeit. Er kam auch zu Pfingsten nach Jerusalem, am ersten Pfingsten, auf die erste Gemeinde. Und Jesus kam, um alles das wiederherzustellen, was ursprünglich gegeben war. Der Mensch hat ja immer das pervertiert, was Gott geschaffen hat. Das ist das einzige Ziel des Teufels, des Satans, des Widersachers Gottes, alles zu pervertieren und ins Gegenteil zu verdrehen, was Gott geschenkt hat. Und das erleben wir in unserer Zeit vielleicht mehr denn je. Aber wo Gottes Herrlichkeit sich offenbart, auf Schwäbisch steht man sagt, da wird Tacheles geschwätzt. Da wird Klartext geredet. Da hält sich nichts Sündhaftes. Dazu kam Jesus, alles, was in die Brüche gegangen ist, wiederherzustellen. Ich erinnere an die Geschichte von Ananias und Sapphira. Ich vermute mal, die meisten von uns oder wir alle kennen sie. Als die erste Gemeinde gerade entstanden war. Und sie haben, wie viele andere, etwas gebracht von dem, was sie hatten. Das heißt, alles war ihnen gemeinsam. Sie haben die Herrlichkeit Gottes ein Stück weit erlebt. Und sie haben gesagt, wow, da wollen wir dazugehören. Und wir geben auch etwas. Und dann haben sie ein Äckerle verkauft, das sie hatten. Einen Acker. Und ich weiß nicht, steht auch nicht, wie viel der gekostet hat. War auch egal. Und sie hätten einen Teil davon geben können und es wäre völlig in Ordnung gewesen. Aber sie haben so getan, als hätten sie alles gegeben. Sie wollten anders dastehen, als sie waren. Und dann haben sie das Geld gebracht, das sie für den Acker bekommen haben. Und der Petrus, der es in Empfang genommen hat, er fragt sie, der fragt sie, ist das alles, was er für den Acker gekriegt hat? Ja, das wäre ungefähr so, wenn wir sagen würden, hier in der Gemeinde, wenn der Klingelbeutel da durchgeht oder wir aufs Konto schauen, mal bei dir zu Hause anrufen und sagen, ist das auch wirklich der ganze Zehnte von allem, was du diesen Monat verdient hast? Du denkst, das einmal. Okay, es war sicherlich auch vom Heiligen Geist gelenkt, dass Petrus diese Frage gestellt hat, weil er wollte etwas offenbaren. Und sie sagten, ja, das ist alles. Und erst Ananias und dann die Sapphira. Und dann sagen sie, ja, das ist alles. Und Petrus sagt, wie kommt es dazu, dass ihr, ich sage es mit meinen Worten, dem lebendigen Gott ins Angesicht lügt? Wo die Herrlichkeit Gottes ist, ist alles offenbar. Auch unsere ganzen Macken und Fehler. Und er ist tot umgefallen und danach seine Frau, oder war es erst Frau und dann er. Ich glaube, je näher Gottes Herrlichkeit kommt, desto näher ist auch das Gericht. Und desto mehr ist Heiligkeit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit gefragt. Ich habe mich manches Mal gefragt, wenn ich an Ananias und Sapphira gedacht habe, wie oft ich wohl schon den Tod gestorben wäre, wenn die Herrlichkeit Gottes so nahe gewesen wäre. Und das ist die Frage, die ich mir stelle. Ist es Gnade, dass er vielleicht sich nicht ganz so nah in unserer Mitte offenbart, wie es auch sein könnte? Was würde sich alles nicht halten können in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft? Wollen wir diese Nähe des lebendigen Gottes, seine Herrlichkeit in unserer Mitte, in unserem Leben? Oder sagen wir, ja, vielleicht doch nicht ganz so nah. So ähnlich, wie es das Volk Israel gemacht hat. Die gesagt haben, als Gott sich so mächtig am Berg Sinai dort offenbart hat, gesagt, oh Mose, sprich du lieber mit uns, wir wollen es nicht direkt von Gott haben. Das ist uns zu nah. Wären wir noch am Leben, wenn sich die Herrlichkeit Gottes zu unseren Zeiten, wie bei Mose oder bei Salomo oder in der ersten Gemeinde geoffenbart hätte, offenbaren würde? Wollen wir, dass Gott uns so nahe kommt? Wie ist es mit unserer Sehnsucht? Und wenn ja, was können wir tun, dass er uns so nahe kommt? Ist es mein Verlangen? Ich will von mir ausgehen. Ich will euch bloß einladen und mit hineinnehmen in das, was mich betrifft. Ja? Will ich das wirklich, dass er so nahe kommt? Ist es mein Verlangen, so wie Moses, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen? Was für Konsequenzen hätte das für mich heute, hier und jetzt? Und ich glaube, wenn jeder sich das fragt und ernsthaft damit umgeht, dass er sagt, Herr, ich will näher zu dir. Ich will mehr von dir. Ich will mehr deine Herrlichkeit sehen und erleben. Ich will mehr in deine Nähe eindringen. Ja, ich sehne mich nach deinem Reich. Jedes Mal beten wir es im Gottesdienst. Dein Reich komme. Ich sehne mich danach. Wenn diese Sehnsucht in uns zunimmt, ich glaube, dann wird die Offenbarung des lebendigen Gottes zunehmen. Dann werden die Zeichen zunehmen, die normal sind in seiner Nähe. Dann werden wir uns reinigen von dem, was nicht gut ist. Und seine Macht wird kommen. Das ist, was ich ersehne und uns wünsche in unserem Miteinander, egal wo wir leben und wo wir unseren Dienst für ihn verüben. Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Komm uns näher, reinige uns von allem Ungerechten, von allen unreinen Dingen. Heilige du uns. Lass dein Wort in uns wachsen und gedeihen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen und viele Menschen um uns herum, lass sie auch etwas von dem wahrnehmen, dass deine Herrlichkeit bei uns wohnt. Und erhalte uns diese Sehnsucht oder schaffe sie neu in unserem Herzen, dass wir danach verlangen, dich zu sehen. Dich zu sehen als den heiligen, lebendigen, herrlichen Gott, der ein Wort spricht und es geschieht, der gebietet und es gesteht da. Lass uns da hineinwachsen, hineindringen und diese Sehnsucht in uns neu Gestalt gewinnen. Die Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Hier und heute für jeden von uns. Danke, dass du es tust. Amen.